meine Damen und Herren. Ich schaue in erwartungsfrohe Gesichter. Ich hoffe, Ihre Erwartungen werden erfüllt. Zunächst darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Lothar Kopp, bin von Hause aus Erziehungswissenschaftler und Historiker, arbeite hier als wissenschaftlicher Referent in der Bundeszentrale für politische Bildung seit 22 Jahren und freue mich sehr, dass sich zu einer Fachkonferenz doch sehr viele Interessierte, politisch-historisch Interessierte angemeldet haben. Insofern also allen ein herzliches Willkommen und ich erlebe das auch nicht alle Tage, dass alle Referenten und Referentinnen schon da sind. Ihnen auch allen herzliches Willkommen und ich denke, dass wir heute Nachmittag, heute Abend und auch morgen Vormittag ein ganz interessantes Thema vor uns haben, das wir aus verschiedenen Perspektiven beleuchten werden. Ja, ansonsten freue ich mich sehr, dass Sie da sind und möchte kurz einen Satz sagen, wie dieses Thema zustande gekommen ist, Katyn. Und ich habe mir erlaubt, den Titel zu wählen, Katastrophe, Katyn, Katharsis, gemeinsam mit Direktor Krzysztof Hruchniewicz vom Willy-Brandt-Zentrum für Deutschland- und Europastudien der Universität Breslau. So, allen herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Krzysztof Hruchniewicz sagt jetzt noch ein paar Worte aus seiner Sicht und wird dann an Andrzej Stach, den Moderator der Fachtagung, übergeben.
Ja, ich bedanke mich für diese freundliche Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht erinnern Sie sich noch an einen Zweiteiler, einen Film, der im vorigen Jahr im deutschen und polnischen Fernsehen gezeigt worden war, nämlich eine gemeinsame Koproduktion des ZDF History und TVP über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und der erste Teil endet mit einer nachgestellten Szene. Ein Junge verabschiedet seinen Vater und wir erfahren nicht, aus welchem Grund der Vater jetzt von dem Jungen jetzt im September verabschiedet wird. Wir wissen aber, wer dieser Junge ist und wer der Vater war. Nämlich der Junge war der später Bekannte und heute werden wir auch seinen Film sehen, Andrzej Wajda. Und sein Vater war ein damals Offizier, der in den Krieg gegangen ist. Deswegen erwähne ich diesen Film und rufe auch diesen Film in Erinnerung. Nämlich eine Woche später wurde der zweite Teil gezeigt, allerdings mit großen Unterschieden. In der polnischen Fassung dieses Filmes, es gibt zwei Fassungen, polnische und deutsche des zweiten Teils, in der polnischen Fassung des Filmes haben zu dieser Szene polnische Historiker Bezug genommen und haben sehr ausführlich über die sowjetische Okkupation Polens nach dem Eingreifen der Sowjetunion am 17. September erläutert. Dann haben auch die Zeitzeugen das Wort übernommen, allerdings sie haben zu dem Thema keine Stellung genommen. In der deutschen Fassung dieses Films finden Sie keine Historiker. Sie finden nur Zeitzeugen, die zu unterschiedlichen Fragen des weiteren Verlaufs des Krieges Stellung genommen haben. Das hat mich mehr oder weniger zum Anlass auch veranlasst, auch diese Frage weiter nachzudenken. Und es stellte sich heraus, dass in der Tat bei unterschiedlichen Diskussionen, auch in vielen Publikationen, gerade und ausgerechnet diese Zeit zwischen 39 und 41 sehr oft übergangen wird. Beziehungsweise wird zwar der Hitler-Stalin-Pakt angesprochen, vielleicht wird auch der Angriff der Sowjetunion auf Polen jetzt angesprochen, aber nicht die Folgen des Hitler-Stalin-Paktes. Vielleicht, und damit ende ich auch meine kurze Begrüßung, vielleicht hatten Sie sogar auch das neueste Geschichtsbuch, das deutsch-russische Geschichtsbuch in der Hand gehabt. Und vielleicht haben Sie dort auch ein bisschen nachgeschlagen und Sie finden dort unter anderem einen Aufsatz von einem der Herausgeber, Horst Müller. Professor Horst Müller, der eine kurze Einführung geschrieben hat zu einem Themenblock, wo unter anderem auch das Thema des Hitler-Stalin-Paktes behandelt worden war. Und wenn Sie sich das mal genauer anschauen, dann finden Sie in diesem Beitrag in der Tat sehr viele Informationen über die Folgen des Hitler-Stalin-Paktes, das heißt, was mit den Polen passiert, aber auch mit den anderen Ländern, die von der Sowjetunion damals besetzt worden waren. Allerdings endet dieser Aufsatz mehr oder weniger mit der Vertreibung der Deutschen. Dagegen aber erfahren Sie nicht, dass die Weichen für die Ordnung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg schon 1939 gemacht worden sind. Das heißt, die Grenzen haben sich praktisch nicht verändert. Und mit Einverständnis der Westalliierten wurden mehr oder weniger die Beschlüsse, die am 23. August 1939 gefasst worden sind, bestätigt. Also insofern, das war mehr oder weniger der Grund, weswegen ich auch jetzt mich an die Bundeszentrale gewandt habe mit der Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, vielleicht in Form eines kleinen Seminars, einer Tagung, gerade diese Fragen anzusprechen, darüber zu diskutieren. Deswegen freue ich mich, dass diese Idee doch auf offene Ohren gestoßen ist und dass diese Tagung heute zustande gekommen ist. Ich freue mich, dass hochrangige Referenten für unsere Einladung gefolgt sind, dass auch Sie Zeit gefunden haben und dass wir hier die Möglichkeit haben, über vielleicht manchmal in Vergessenheit geratene Fragen zusammen zu diskutieren. Ich bedanke mich dafür.
Ja, und ich darf ihn vorstellen, wer ihn noch nicht kennt, kann ich mir kaum vorstellen, Andrzej Stach, deutsch-polnischer Publizist, der in Deutschland und in Polen zu Hause ist, sehr viel schreibt, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Die Welt, Die Taz und ich weiß nicht was alles, habe ich was vergessen? Bestimmt, okay. Und er wird durch den Nachmittag, den Abend und auch morgen Vormittag führen. Ja, schön, dass du das für uns machst. Herzlich willkommen.
Danke, schönen Abend erstmal für die, und ja, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich lebe hier schon seit langer Zeit in Berlin, seit 85, das heißt, ich habe auch einiges hier miterlebt, was hier in der Nähe passiert ist, aber in ganz Deutschland und in Europa. Und diese Tagung haben wir eigentlich so vorbereitet, heute ist der 17. September, an dem Tag ist eben die Sowjetunion auch in den Krieg eingetreten und hat Polen vom Osten her angegriffen und besetzt. Was ich jetzt zum Programm sagen will, das ist nur ganz kurz, aber auf jeden Fall, wenn Sie das Programm sich angeschaut haben, werden Sie eigentlich die Bezeichnung Russen, Russisch nicht finden, weil sich hier um die Sowjets handelt. Es waren zwei Regime. Ich habe da so ungefähr auch mir überlegt, dass das auch in Bezug auf Deutschland, Nazi-Deutschland, auch immer wieder unterschieden wird. Und wenn man jetzt bedenkt, dass einfach immer wieder Stalin hier vorkommt, der war eben kein Russe, sondern ein Georgier, Hitler streng genommen, war eben auch ein Österreicher und so weiter. In der KGB hat eine große Rolle gespielt, eigentlich der Gründer von KGB, NKWD, von Czeka natürlich, ja, Felix Dzerżyński, das war ehemaliger Pole, auch für Hunderttausende Millionen Opfer verantwortlich. Das heißt ja, es geht jetzt nicht nur hier um irgendwelche Nationen herauszugreifen und sagen, das ist eben die Täternation. Es waren zwei feindliche Regime, die sich, wie ich dann eben später gezeigt hat, die eigentlich gemeinsam hatten, gegen andere vorzugehen, irgendwie möglichst viele Gebiete zu erobern und eben die Bevölkerung unter ihren, in ihren Gewaltbereich zu bekommen. Und wenn man hier auch an diese Morde von Katyn, aber auch woanders in anderen Lagern erinnert, muss man auch bestimmte Daten auch im Kopf haben. Das ist, also der Mord von Katyn ist eben 1940 passiert. In der gleichen Zeit haben Sondereinsatztruppen der Nazis eben in Polen das Gleiche eben gemacht, eben mit polnischen Intellektuellen. Also beide Systeme hatten vor, polnische Eliten auszuschalten, sei es militärische Eliten, mal sei es eben auch intellektuelle Eliten, die mit dem Militär nichts zu tun hatten. Wenn man auch so hier weil immer wieder Russland bzw. die Sowjetunion vorkommen wird, in Polen ist es ein großes historisches Ereignis. In Deutschland weiß man eigentlich wenig davon, dass in dem Jahr, wo die Massengräber in Katyn entdeckt wurden, in Wolinien eigentlich Massenmorde geschehen, und zwar in einem solchen Ausmaß, wo die Katynmorde quasi, das klingt blöd, aber fast klein vorkommen. Über 100.000 Polen wurden bestialisch ermordet, und zwar nicht jetzt irgendwie im Rahmen einer vom Staat organisierten Aktion, sondern von ukrainischen Nationalisten, deren Anführer heutzutage als Nationalhelden der Ukraine gefeiert werden. Also das ist schon ein ganzer Komplex, aber ich will das nur sagen, damit man den ganzen Kontext hier auch nicht aus den Augen verliert. Und jetzt vielleicht noch, was das heutige Russland, das wird vielleicht noch angesprochen werden in der Diskussion zwischen Professor Claudia Weber und Professor Zbura. Der Kontext von heute ist insoweit wichtig, weil in Russland gerade der Stalin-Kult wieder mal irgendwo auferlebt, also der Stalin wird populärer, also das ist so, der ganze Kontext von heute, dieses Datum, hat uns irgendwie angespornt, seine Tagung vorzubereiten. Also ich darf jetzt Ihnen hier als ersten Referenten wieder mal Herrn Professor Ruchniewicz hier vorstellen. Herr Professor Ruchniewicz ist nicht nur Leiter des Historischen Instituts an der Breslauer Universität, aber zugleich Direktor des Willy-Brandt-Zentrums, ist für verschiedene Bücher schon verantwortlich, ganz viele Arbeiten, Aufsätze, und ich muss sagen, relativ bekannt, war bis vor kurzem im Beirat, also im wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Flucht und Vertreibung und so weiter, und ist vor kurzem ausgetreten, aber das ist schon eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hat er ganz viele Bücher zu diesem Thema veröffentlicht, und in diesem Sinne freue ich mich sehr, dass Professor Ruchniewicz einfach wirklich jetzt bereit war, auch mitzumachen. Bitte sehr, Herr Professor Ruchniewicz.
So, ich hoffe, ich enttäusche Sie nicht. Sie haben so viel Gutes über mich gehört. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Thema lautet zwischen Nazi-Deutschland und Sowjetrussland, Polens geopolitische Lage 1939, 1945 und die Umstände des Massenmordes von Katyn. Auf der Karte des europäischen historischen Gedächtnisses spielen die Jahrestage eine Rolle von Informationswegweisern. Sie aktivieren die Personen und Institutionen, die sich mit der Erinnerung an die Vergangenheit beschäftigen. Sie regen die letzten Zeitzeugen zur Weitergabe ihres Zeugnisses an. Schließlich wecken sie das Interesse der Öffentlichkeit für bestimmte historische Fakten, die nach Jahren als fundamental erachtet werden. Im Effekt nimmt die Zahl der Informationen und Meinungen über diese Ereignisse zu. Auf diese Weise werden die Informationen stärker an die breite Öffentlichkeit gebracht, aber auch die Meinungen zu ausgewählten Fragen der Vergangenheit. Die Begehung der Jahrestage unterschiedlicher Ereignisse ist selbstverständlich ein Element der Bildung einer kollektiven Identität und eine Art der Kommunikation mit der Außenwelt über eine konkrete Vision der Vergangenheit. Die Jahrestage sind im gewissen Sinne ein Bindemittel, sie können auch eine klare Teilung offenbaren, die zusätzlich vertieft werden kann. Zu solchen Jahrestagen gehört zweifelsohne der Tag des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges, aber auch seines Abschlusses. Auf diese Daten schauen die Europäer unterschiedlich. Diese Unterschiede sind eine Folge von unterschiedlichen Erfahrungen, die mit diesen Daten zusammenhängen. Für die Polen begann der Zweite Weltkrieg am 1. September, für die westlichen Staaten Europas ebenso, obschon sie den sogenannten Heißen Krieg erst im nächsten Jahr erfahren haben. Für die Russen und die Nationen der ehemaligen Sowjetunion begann der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall des Dritten Reiches am 22. Juni 1941. Wie ist das Datum des 17. September zu verorten, an dem sich Moskau in den deutsch-polnischen Konflikt direkt einmischte, der nach dem Entschluss der Regierungen in London und Paris am 3. September dem Krieg beizutreten zum europäischen Konflikt wurde? An welchem Tag begann der Krieg für Litauen? Mit dem Angriff Deutschlands auf Polen oder der Annexion ihres Staates durch die Sowjetunion im Juni 1940 oder schließlich dem Ausbruch des deutsch-sowjetischen Krieges? Ähnliche Fragen können wir an die anderen Staaten Ostmitteleuropas stellen. Gerade wenn Sie ein bisschen verfolgt haben, die Presse der letzten Monate, dann haben Sie sicherlich auch gesehen, dass in der Ukraine neue Dekommunisationsgesetze erlassen worden sind, wo auch diese Frage Opfer, Nicht-Opfer ganz direkt angesprochen worden sind. Die Jahrestage geben also vielfach Anlass zu Kontroverse. Oft wirkt sich die heutige Situation auf das Niveau und die Temperatur dieser Kontroversen aus. Die historische Erfahrung beeinflusst die heutige Haltung, die Sichtweise der heutigen Politik. Im Sinne der historischen Erfahrung ist der Zweite Weltkrieg immer noch aktuell und stellt einen Bezugspunkt für einen Teil der gesellschaftlichen Einstellungen und politischen Entscheidungen dar. Die Beunruhigung durch die Politik des einen oder anderen Staates geht häufig von der Erfahrung der Folgen der Handlungen dieses Staates in der Vergangenheit aus. Der Schatten der Geschichte erfasst also die laufenden politischen Diskussionen. Für Polen stellt eine solche historische Erfahrung zweifelsohne die Nachbarschaft mit Deutschland und der Sowjetunion, Russland, im 20. Jahrhundert dar und vor allem während des Zweiten Weltkrieges. Dabei spielte nicht nur die Okkupationspolitik allein, sondern auch die Lage Nachkriegspolens eine wesentliche Rolle. Die erzwungene Grenzveränderung vom Osten nach Westen und der Verlust der vollen Souveränität infolge des Falls unter die sowjetische Herrschaft. Die erste Etappe des Krieges bis zum Angriff des Dritten Reiches auf die Sowjetunion bedeutete für Polen die Zeit der zwei Okkupationen, einer deutschen im Westen und einer sowjetischen im Osten. Diese doppelte Besatzung war Folge eines Abkommens, das die zwei großen Nachbarn Polens in der zweiten Hälfte August 1939 miteinander geschlossen haben. Ich muss leider hier zurückmachen. Ich habe ein paar Bilder vorbereitet, das kann ich wieder hier beginnen. So. Also der, vom Hitler-Stalin-Pakt. Der Hitler-Stalin-Pakt war eine Überraschung für die Welt, obschon nicht alle Details des Abkommens sofort bekannt wurden. Dass die Einflusssphären in Ostmitteleuropa festlegende geheime Zusatzprotokoll wurde in der Sowjetunion bis Ende der 80er Jahre geheim gehalten und seine Existenz bewusst geleugnet. Dieses Abkommen wurde zur Grundlage der sogenannten vierten Teilung Polens, das sogenannte Grenzabkommen vom September 1939. Und eröffnete die Zeit der engen Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten, Deutsches Reich und die Sowjetunion. Sie sehen hier die Karte aus dieser Zeit, jetzt wo die Einflusssphären auch ganz detailliert auch hier vorgenommen worden sind. Ob schon die beiden Seiten misstrauisch wurden, ermöglichte die Haltung der Sowjetunion die Aggressionspolitik Hitlers gegenüber den benachbarten europäischen Staaten. Moskau gratulierte ihm zu den schnellen Siegen. Damit zerschlugen sich die Hoffnungen Stalins auf die Verwicklung Deutschlands in einen dauerhaften Konflikt und generell auf die Abschwächung des kapitalistischen Lagers. Die Sowjetunion nutzte diese Zeit für weitere Annexionen aus. Der Handelsaustausch entwickelte sich sehr lebendig. Die Sowjetunion lieferte ihren Partnern die defizitären natürlichen Rohstoffe und Lebensmittel. Sie zögerte nicht, konkrete Kriegshandlungen zu unterstützen. Die Nutzung der Halbinsel Kola für Militärzwecke, Versorgung der Einheiten der Kriegsmarine mit Lebensmitteln und dergleichen. Die sowjetische Ausfuhr von Waren nach Deutschland dauerte praktisch bis zum Ausbruch des Krieges an, obschon Hitler Ende 1940 den Beschluss zur Aggression auf die Sowjetunion gefasst hatte. Von der politischen Annäherung war keine Rede mehr. Die mehrmonatige deutsch-sowjetische Annäherung wurde von den Polen als Bündnis zweier Aggressoren empfunden. Sie haben jetzt auch hier aus der Zeit, auch von einer satirischen Zeitung Krokodil, auch jetzt wie damals auch die Besetzung Polens auch dargestellt worden war. Es wurden auch die Briefmarken veröffentlicht, die auch ganz direkt an diese Ereignisse auch erinnert haben, in Weißrussland oder auch in der Ukraine. Das bestätigte nicht nur die Aufteilung des polnischen Territoriums, die mit der Festlegung der neuen Grenzlinie endete, die gegenseitige Verpflichtung zur Bekämpfung des polnischen Widerstandes, aber auch die Repressionspolitik gegenüber der ganzen auf beiden Seiten der Grenze wohnhaften okkupierten Bevölkerung. Die Grundlage der Politik der beiden Aggressoren bildeten darüber hinaus andere Faktoren, rassistische und nationale bei den Deutschen und vor allem die klassenbedingten bei den sowjetischen Okkupanten. Allerdings waren die verwendeten Methoden zur Durchsetzung dieser Politik ähnlich. Auf dem Territorium des besiegten Polens wurde alles vernichtet, was mit der polnischen Staatlichkeit und Unabhängigkeit zusammenhing. Es wurden die politischen und gesellschaftlichen Eliten verfolgt und teilweise vernichtet. Es wurden Deportationen und Enteignungen angewandt. Die wirtschaftlichen Ressourcen wurden ausgebeutet. Beide Okkupanten realisierten ein Programm des breiten Umbaus des eroberten Territoriums, das ideologisch motiviert war. Stalin beunruhigte die Zunahme der Macht Hitlers, die Möglichkeit, dass Berlin Moskau angreifen könnte. Er verzichtete aber zu keiner Zeit auf den Umbau des dank der Zusammenarbeit mit Deutschland erreichten territorialen Zuwachses. Mit Anwendung des Terrors und der allmählichen Propaganda wurden diese Gebiete nach sowjetischem Muster noch in den letzten Stunden des Friedens umgestaltet. Die Züge mit den deportierten Litauern, Polen, Ukrainern, Rumänern und Vertretern anderer unterworfenen Nationen fuhren in Richtung Sibirien schon unter dem Beschuss der Luftwaffe. Zum Symbol des sowjetischen Terrors wurde Katyn, wo die polnischen Kriegsgefangenen auf Befehl Stalins und seiner Gefolgsleute 1940 zum Tode verurteilt und erschossen wurden. Im Sommer 1941 wurde die Sowjetunion aufgrund des deutschen Angriffs zum Alliierten von Staaten, die vom ersten Tag des Krieges an gegen Hitler gekämpft haben. Im Namen der Dauerhaftigkeit des neuen antideutschen Bündnisses wurde die Zusammenarbeit zwischen Hitler und Stalin sowie die Folgen dieser Zusammenarbeit für die durch die unterworfenen Nationen verschwiegen. Auch die polnische Regierung im Exil schloss unter der Schirmherrschaft Großbritanniens ein Bündnis mit Moskau, aber schon damals war klar, dass Polen für die Sowjetunion trotz des Seitenwechsels in diesem Krieg kein gleichberechtigter Partner war. Nach dem Abschluss des Zweiten Weltkrieges sollte die Sowjetunion ausschließlich als die Besiegerin des Nationalsozialismus gefeiert werden. Die Zeitspanne zwischen 1939-41 in den sowjetisch-deutschen Beziehungen wurde an den Rand verdrängt, auch dank der Aktivität von Seiten Moskaus selbst und der kommunistischen Bewegung in anderen Ländern. In den von der Sowjetunion unterdrückten Staaten wurde diese Zeitperiode zum Tabuthema, obschon es Millionen von Familien schwerfiel, die Verfolgung von Seiten der sowjetischen Machthaber zu vergessen. Im Westen interessierte man sich dafür nicht oder man sah diese Problematik durch das Prisma des sowjetischen Imperiums, das Hitler besiegt hatte. Das ging sogar so weit, wenn Sie sich an Ihre alten Atlanten erinnern, Geschichtsatlanten, zum Beispiel Connelsen oder Klett, und sich die Karte nehmen von Europa des Jahres 39, werden Sie feststellen, dass ganz typische Farben jetzt für NS-Deutschland und Stalin-Russland vorgesehen wurden. Braun für Deutschland, rot für die Sowjetunion. Keiner Farbe wird, also gemeinsamen Farbe, wird deutlich gemacht, dass zwischen 39 und 41 die beiden Staaten kollaboriert haben. Um das jetzt auf den Punkt zu bringen. Das heißt, es gibt inzwischen einen polnischen Verlag, einen Kartografieverlag, der gerade dieses Thema zum Anlass genommen hat, um eine Farbe vorzuschlagen für beide Staaten, aber auch für die Staaten, die mit NS-Deutschland und Stalin-Sowjetunion damals zusammengearbeitet haben. Und ich denke, gerade für den Geschichtsunterricht und auch für die mentale, sagen wir mal so jetzt, Aneignung dieses Themas ist das von großer Bedeutung, dass man das dann auch nicht ausklammert, dass man jetzt nicht diese Zeit jetzt überspringt, jetzt vom 39 bis 41, sondern dass man versucht dann auch hinterzufragen, was eigentlich in diesem Zeitraum passiert ist oder womit auch jetzt diese Völker auch zu tun hatten. Als 2009 des 70. Jahrestages des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges gedacht wurde, versuchten einige Staaten aus Mitteleuropas, den Rest Europas daran zu erinnern, dass es de facto zwei Okkupationen gegeben hat und der Sieg über NS-Deutschland 1945 für diesen Teil Europas keine Freiheit und Demokratie bedeutete. Diese Stimme war für die westliche Öffentlichkeit kaum zu verstehen, hat sich in dieser Hinsicht 6 Jahre danach etwas verändert. Man muss das verneinen. Heute, wenn Sie daran erinnern, dass der 23. August als jetzt europäischer Gedenktag jetzt an jetzt die Opfer des Kommunismus und des Nationalsozialismus geworden ist, im Westen Europas praktisch kennt keiner dieses Datum bis heute. In Deutschland ist das Wissen über den Zweiten Weltkrieg und die Politik Hitlers gegenüber den okkupierten Staaten die Grundlage der schulischen und politischen Bildung. Allerdings ist das kein vollständiges Wissen, weil es sich auf ausgewählte Fragen konzentriert. Die Politik des Völkermords wird mit dem Holocaust hauptsächlich und teilweise mit dem Verbrechen an der zivilen Bevölkerung in der Sowjetunion nach 1941 identifiziert. Verhältnismäßig spät wurde über die Wehrmachtsverbrechen in Polen 1939 gesprochen, über die Vernichtung nicht nur der Juden, sondern auch der Polen, sowie über die den deutschen Kriegszielen dienende Politik der vollständigen Unterdrückung und Ausbeutung des polnischen Territoriums und dessen Bevölkerung. Das Wissen über das Schicksal der polnischen Staatsbürger unter der sowjetischen Okkupation in den Jahren 1939-41 ist kaum präsent. Dasselbe betrifft die sowjetische Politik gegenüber den anderen Nationalstaaten dieses Teil Europas, die der Sowjetunion untergeordnet wurden und ihre Freiheit erst nach dem Zusammenbruch dieses Staates wieder erlangt haben. Die aggressive und genozidale deutsche Politik und parallel zu ihr die sowjetische Handlungen ähnlicher Art müssten Fragen nach den Verbindungen zwischen ihnen aufwerfen. Die sowjetische Politik in der ersten Etappe des Krieges, vor allem die Repressionen gegenüber der Zivilbevölkerung und den Kriegsgefangenen, Stichwort Katyni und andere Vernichtungsorte, sind ein untrennbarer Teil der Geschichte dieses Konflikts und können nicht umgangen werden. Die von Zeit zu Zeit geäußerte Angst, dass das Sprechen darüber zur Relativierung des Verbrechens Hitlers führen kann, ist ein völliges Missverständnis. Die Behandlung dieser Themen ist notwendig, um einige aktuelle Probleme besser zu verstehen, unter anderem das Verhältnis der ostmitteleuropäischen Staaten, insbesondere Polens, der Ukraine oder der baltischen Staaten gegenüber der heutigen Politik Russlands. Die Katyn-Frage, die wie dieser ganze Komplex des Verbrechens an den polnischen Offizieren und Polizisten verkürzt genannt wurde, besteht aus zwei Ebenen. Es geht zum einen um die Ereignisse aus den Jahren 1939-40, das Funktionieren der Kriegsgefangenenlager, die Durchführung der Verhöre durch das NKWD mit dem Ergebnis der massenhaften Verhängung des Todesurteils sowie den Verlauf der Exekutionen selbst. Zum anderen schließt die Katyn-Frage einen längeren chronologischen Zeitraum ein, der bis heute andauert. Es handelt sich einerseits um den Kampf um die Aufklärung des Schicksals der hier ermordeten Menschen, die anfänglich durch die polnische Exilregierung und nach dem Zweiten Weltkrieg durch die polnische politische Migration im Westen geführt wurde, und andererseits um die Bemühungen der Sowjetunion und der polnischen Kommunisten, die eigentlichen Verursacher der Morde zu verheimlichen und die ganze Angelegenheit aus dem nationalen Gedächtnis zu entfernen. Im Weiteren spreche ich nur die erste Ebene detaillierter an, da die zweite in den nachfolgenden Referaten ausführlich behandelt wird. Nach dem Angriff der Sowjetunion auf Polen am 17. September 1939 gerieten ca. 250.000 polnische Soldaten, darunter ca. 10.000 Offiziere in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Die Sowjetunion hatte bis dahin keine internationalen Konventionen zur Behandlung von Kriegsgefangenen unterzeichnet und verfügte willkürlich über das Schicksal ihrer Gefangenen. Aufgrund einer Entscheidung des Politbüros des Zentralkomitees der KPdSU war nicht die Führung der Roten Armee, sondern das Innenressort das NKWD für die polnischen Gefangenen verantwortlich. Internationale Konventionen wurden auch missachtet, als Polen erschossen wurden, die sich bereits ergeben haben, und Zivilpersonen, Beamte, Richter, Grundbesitzer, politische Aktivisten und so weiter, sowie Polizisten, Reserveoffiziere und sogar Kriegsversehrte in Gefangenschaft genommen wurden. Aufgrund von Versorgungs-, Transport- und Unterbringungsproblemen lebten die Gefangenen unter sehr schlechten Bedingungen. Zunächst war keinerlei Briefkorrespondenz gestattet. Bei wiederholten Verlegungen wurden den Gefangenen nicht selten wertvolle Privatgegenstände gestohlen. Von Beginn an erfolgte eine politische Indoktrinierung und es wurden detaillierte Karteien über die Inhaftierten angelegt. Mitte Oktober 1939 befanden sich die meisten Gefangenen in dauerhaften Lagern im Landesinneren Russlands, Ostaschkow, Pawliszew-Bor, Kozielsk, Putywl, Kozielszczyna, Starobielsk, Talisze, Oranki. Die Sterblichkeitsrate unter den Inhaftierten war aufgrund der schlechten Lebensbedingungen hoch. Mit Hilfe zusammengetragener Informationen über die soziale Stellung, Nationalität, Beruf, Ausbildung, Parteizugehörigkeit, politische Ämter, Familienstand sowie von Angaben zu Militär- und Berufslaufbahn der Gefangenen suchten die sowjetischen Stellen nach Offizieren und anderen Volksfeinden, die sich unter Soldaten und der Ränge verbargen und die antisowjetische Arbeit leisteten, die der Spionage verdächtig wurden, der PPS ist ein Zitat, polnische sozialistische Partei, Nationaldemokratie, Sozialdemokratie, Piłsudski-Gruppen oder anderen konterrevolutionären Parteien und Organisationen angehörten. Zitat Ende. Bald darauf entschied man, drei Lagern Ostaschkow, Kozielsk, Starobielsk einen Sonderstatus zu geben. Dort wurden nun Offiziere, Polizisten und Gendarmen interniert. Ich habe hier auf der Karte, das ist eine polnische Karte, versucht, so ein bisschen jetzt geografisch das zu platzieren, damit Sie eine kleine Vorstellung haben, jetzt, wo diese Lager auch waren. Die Schwierigkeiten, in den Lagern auch nur ein einfaches Existenzminimum herzustellen, veranlasste die Moskauer Regierung, einen Teil der polnischen Soldaten freizulassen. Im Oktober 1939 erklärte sich das Politbüro bereit, einen Teil der einfachen Soldaten und Unteroffiziere in ihre Heimat zu entlassen, soweit diese auf sowjetisch besetztem Gebiet lagen. Mitte Oktober wurde ein Abkommen zwischen Berlin und Moskau geschlossen, aufgrund dessen auch Soldaten aus dem Westen Polens entlassen wurden. Offiziere waren hiervon jedoch nicht betroffen. Sie wurden unabhängig von Heimatort und Status, Berufssoldaten, Reservisten, Pensionierte weiterhin festgenommen. Ich habe das jetzt ein bisschen, dass es größer wird. Nach Abschluss der Freilassungs- und Verlegungsaktion verblieben noch immer ca. 40.000 polnische Soldaten in den sowjetischen Lagern, darunter 8.500 Offiziere, Lager in Starobielsk und Kozielsk, 6.500 Polizisten Ostaschkow und 25.000 einfache Soldaten und Unteroffiziere. Letztere wurden in vier Arbeitslagern in der Nähe ukrainischer Bergwerke, Stahlhütten und Steinbrüche untergebracht. Ein Teil wurde auch in das NKWD Eisenbahnstrafarbeitslager Nord in Siewierodlak, einem Teil des Gulag, deportiert und dort beim Bau der Bahnstrecke Kotlas-Workuta eingesetzt. Die restlichen Gefangenen mussten beim Bau von Straßen und Militärflughäfen in Lagern der Region Lemberg arbeiten. Ende Dezember 1939 befanden sich 15.000 Gefangene in den drei Sonderlagern. Mehr als die Hälfte von ihnen waren Offiziere, 56%, den Rest bildeten Polizisten, Gendarmen und andere. Der Anteil der Reservisten unter den Offizieren betrug 55%. Unter den Offizieren befanden sich 650 ältere Soldaten im Ruhestand, darunter nicht wenige Kranke und Invaliden. Unter den Reserveoffizieren waren Hunderte von Grund-, Ober- und Hochschullehrern, Ingenieure, Ärzte, Juristen, Journalisten, Künstler, Geistliche sowie gesellschaftlich oder politisch engagierte Personen, insgesamt also ein beträchtlicher Teil der damaligen polnischen Intelligenz. Die Lagerordnung für die Spezialkontingente, wie die Gefangenen bezeichnet wurden, entsprach nicht den internationalen Bestimmungen zur Behandlung von Gefangenen. Erst im November 1939 wurde der Briefkontakt mit Familienangehörigen gestartet. Die Gefangenen wurden häufig verhört und anderen Repressionen ausgesetzt. Ab November 1939 wurden in den Lagern politische Ermittlungskommissionen des NKWD aus Moskau eingesetzt. Die Verletzung internationaler Konventionen veranlasste die Gefangenen dazu, vergeblichen Protesten sowohl bei den Lagerverwaltungen als auch bei übergeordneten Stellen. Die Behörden erklärten aber, die Genfer Konvention von 1929, auf die sich die Polen beriefen, sei, Zitat, kein Dokument, das für sie maßgeblich wäre, halten sie sich in ihrer Arbeit an die Direktiven der Abteilung für Kriegsgefangene des NKWD, Zitat Ende. Aus Sicht der Sowjetregierung enttarnten die Ergebnisse der NKWD-Ermittlungsgruppen die Gefangenen als Fanatiker, die gegen jegliche Umerziehungsversuche resistent seien, sowohl von sowjetischer als auch von deutscher Seite, da die Polen den Willen bekundet hatten, nach ihrer Freilassung aus dem Lager weiter gegen die Invasoren zu kämpfen. Vor dem Hintergrund des NKWD-Materials erschienen die Insassen der Sonderlager auf keinen Fall auch nur teilweise zur Entlastung geeignet. Allerdings waren die Lager überfüllt, die Lebensbedingungen schwierig. Außerdem waren die Offizierslager finanziell betrachtet defizitär, weil man deren Insassen nicht zu einer umfassenden Arbeitsleistung hatte zwingen können, deren Produktivität über den Eigenbedarf der Lager hinausging. Schließlich wurde Platz für finnische Gefangene benötigt, nachdem Ende 1939 der finnisch-sowjetische Winterkrieg ausgebrochen war. Folglich sah sich die Sowjetregierung veranlasst, eine radikale Entscheidung über das Schicksal der Gefangenen in Erwägung zu ziehen. Die Versuche der Sonderermittlungsgruppen, Gefangene für eine Zusammenarbeit mit der Sowjetunion zu gewinnen, hatten miserable Ergebnisse gebracht. Nachdem man das kleine Reservoir von Personen, die zur Zusammenarbeit bereit waren, ausgeschöpft hatte, war der Rest der Gefangenen in den Augen Moskaus zu überflüssigen Ballast und einer Gefahrensquelle geworden. Da die Polen jedoch Kriegsgefangene, auch wenn dieser Status kaum respektiert wurde, und fremde Staatsangehörige waren, verfuhr Moskau bei der Lösung dieser Frage mit Rücksicht auf das internationale Ansehen der Sowjetunion äußerst vorsichtig und unter strikter Geheimhaltung. Zur Legitimierung von Urteilen nutzte man außergerichtliche Organe, für die Mangel an Beweisen für eine Verurteilung der Angeklagten kein Problem darstellte. Zunächst sollte das sogenannte Sonderkollegium die Urteile fällen. Das Kollegium war 1934 gegründet worden, um Verbrechen gegen die Revolution zu untersuchen. Es konnte zur Verbannung und Lagerhaft bis zu 10 Jahren verurteilen. Als erstes standen Ende Dezember 1939 6.050 Gefangene aus dem Lager Ostaschkow vor dem Sonderkollegium, überwiegend Polizeibeamte und andere Repräsentanten des Bürgertums. Das ist jetzt die Zahl jetzt der Inhaftierten. 600 Personen wurden zu Lagerhaft zwischen 3 und 8 Jahren auf Kamtschatka verurteilt. Zu ihrer Deportation kam es jedoch nicht mehr, weil die NKWD-Führung beschloss, das Problem der sogenannten Freimachung, in Anführungsstrichen der Gefangenenlager, auf andere Weise zu lösen. Auf Vorschlag Soprunienkas empfahl Volkskommissar Lavrenti Beria, Zitat, alle in den NKWD-Lagern Starobielsk, Kozielsk und Ostaschkow inhaftierten Funktionäre von Strafvollzug und Aufklärung, Provokateure, Kaufleute und Großgrundbesitzer in die Gefängnisse zu überführen. Zitat Ende. Offensichtlich sollte ein anderes Justizorgan mit der Angelegenheit beauftragt werden. Die russische Historikerin Natalia Lebedeva kommt zu dem Schluss, dass Beria am 26. und 27. Februar 1940 möglicherweise nach einem Gespräch mit Stalin, den Plan fasste, das Problem der Gefangenen aus allen 3 Lagern zügig und auf einen Schlag zu lösen. Die Lagerleiter erhielten den Befehl, unverzüglich neue Informationen über die Gefangenen zusammenzustellen. Einige Papiere wurden nach Moskau gebracht, wahrscheinlich um sie Stalin als typische Akten politischer Feinde vorzulegen. Anfang März wurden Personaldossiers zusammengestellt, auf deren Grundlage schließlich über die Erschießung der polnischen Offiziere entschieden wurde. Hinzu kamen noch Dokumente über Personen, die in den besetzten polnischen Gebieten inhaftiert waren. Auf diese Dossiers stützte sich Beria in der Notiz an Stalin vom 3. oder 4. März 1940, es fehlt das genaue Datum, die diesem am 5. März vorlag. Ich habe jetzt versucht, das ist dieses Dokument, das erst nach 89 bekannt wurde. Und in diesem Dokument wurde auch klar und deutlich auch gesagt, was eigentlich mit diesen jetzt verhafteten Leuten auch passieren sollte. Mehr oder weniger war hier auch klar und deutlich festgelegt worden, dass man alle diese Leute eliminieren muss. Die erste Seite dieses Dokuments trägt die Unterschriften von Josef Stalin, Kliment Woroschilow, Wjatscheslaw Molotow und Anastasia Mikojan. Aus einer Randnotiz geht hervor, dass auch Michael Kalinin und Lazar Kaganowitsch ihr Einverständnis erklärten. Die Schlussfolgerung der Beria-Notiz wurde auf der 13. Sitzung des Politbüros des ZK der KPDSU am 5. März 1940 beschlossen und in das Sitzungsprotokoll aufgenommen. Schon am folgenden Tag begann man mit den Vorbereitungen auf Liquidierungsaktion. Die genaue Zusammensetzung der 14.736 zur Liquidierung vorgeschlagenen Personen zeigt die Tabelle, die ich Ihnen auch vorhin gezeigt habe. Obwohl das Todesurteil über diese Menschen bereits seit dem 5. März 1940 feststand, wurde es formal von der sogenannten Troika gefällt. Dabei handelte es sich um ein weiteres außergerichtliches Strafverfolgungsorgan, der Sowjetunion, dem auch die Stellvertreter von NKWD-Chef Beria angehörten. Dadurch, so urteilte die polnisch-russische Expertenkommission von 1993, sollte dem geplanten Vorgehen in den Augen der Ausführenden den Anschein eines Minimums an Rechtsstaatlichkeit verliehen werden. Die Entscheidung verletzte nicht nur die internationalen Vereinbarungen über den Status von Kriegsgefangenen, sie war per se rechtswidrig, denn die Polen wurden auf Grundlage sowjetischen Rechts für Verbrecher verurteilt, die sie angeblich vor 1939 auf polnischem Territorium begangen hatten. Somit verstieß man nicht nur gegen das Rückwirkungsverbot, man übertrug auch sowjetisches Recht auf das Gebiet des unabhängigen polnischen Staates. Die Verurteilten wurden in Gefängnisse in Kiew, Charkow und Cherson gebracht, wo sie schließlich getötet wurden. Die Gefangenentransporte gingen zwischen dem 1. April und dem 19. Mai 1940 ab und wurden von Einheiten des NKWD eskortiert. Sie fuhren in interne NKWD-Gefängnisse in Charkow und Kalinin, heute Tver, sowie zum Bahnhof Gniezdowo bei Smolensk-Nalkatyn. Die Opfer waren sich fast bis zum letzten Augenblick nicht über ihr Schicksal im Klaren. Viele gaben sich der Hoffnung hin, sie kehrten in ihre Familien zurück. Die Generäle wurden sogar feierlich mit Orchester verabschiedet. Im Wald von Katyn wurden die Verurteilten, die an den Händen an einer gefesselt waren, vor einem Graben, der als Massengrab diente, mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet. Dabei verwendete man deutsche Pistolen vom Typ Walter sowie Munition, die in den 30er Jahren importiert worden waren. Verwundeten gab man einen Gnadenstoß mit dem Bajonett. Jüngere Opfer wurden mit Schnur oder Stacheldraht gefesselt. Die Soldaten wurden in ihren Uniformen mit angelegten Orden getötet. Dokumente, Impfpässe, Briefe, Zeitungsausschnitte und persönliche Notizen hatte man ihnen belassen. Daher war es später möglich, die meisten Leichen aus Katyn zu identifizieren. Unter ihnen befand sich auch die Leiche einer Frau. Es handelte sich um Anna Lewandowska, Oberstleutnant der Luftwaffe. Die Leichen wurden sorgfältig in Massengräbern bestattet. Auf ähnliche Weise wurden wahrscheinlich auch die Opfer aus den beiden anderen Lagern begraben, die in Piatichak bei Charkow und Miednoje bei Tver liegen. In Charkow bzw. Tver erschoss der Henker die Polen nicht nur vor den Gruben im Wald, sondern in den Kellern des NKWD-Gefängnisses. Anschließend wurden die Leichen auf Lastwagen verladen und an die Begräbnisstätten gebracht. Nach Abschluss der Operation wurden junge Kiefern auf den Gräbern gepflanzt. Die beteiligten 143 NKWD-Funktionäre, die die Erschießungen durchgeführt hatten, erhielten Belobigungen und Vergünstigungen, auch Geldprämien. Außerdem wurden für sie besondere Bankette veranstaltet. Wie aus Notizen des NKWD-Chefs Alexandr Schelepin vom März 1959 hervorgeht, wurden im April und Mai 1940 insgesamt 21.857 Personen aus den ehemaligen bürgerlichen Polen erschossen, Zitat, darunter 4.421 Gefangene aus Kozielsk, 328 aus Starobielsk und 6.311 aus Ostaschkow. Weiterhin wurden 7.305 Häftlinge aus dem Westen Weißrusslands und der Ukraine erschossen, also weniger als am 5. März 1940 angegeben. Ungefähr 400 Häftlinge ließ man am Leben. Sie wurden im Lager Pawliszczy Bor untergebracht. Hierbei handelte es sich um Personen, die sich während der Verhöre im Herbst 1939 zur Zusammenarbeit mit der Sowjetunion bereit erklärt hatten. Ober Sigmund Berling, der dann 43 Kommandeur der Kościuszko-Division wurde, aber auch um Personen, die zwar als Feinde eingestuft wurden, die aber wertvolle Informationen oder Fähigkeiten besaßen, von denen man hoffte, sie später nutzen zu können. Geheimdienstler, Experten auf verschiedenen Gebieten. Man verzichtete auch auf die Tötung von Personen, in deren Fällen die deutsche und litauische Regierung interveniert hatten. Die polnische Gesellschaft und insbesondere deren Eliten erlitten durch das Verbrechen von Katyn einen gewaltigen Verlust. Das Militär verlor 45% des Offizierspersonals seiner Landstreitkräfte. Der Schaden für die polnische Wissenschaft, das gesellschaftliche und politische Leben, den Staatsapparat waren ebenfalls enorm. Die Folgen des sowjetischen Vorgehens sind vergleichbar mit der Vernichtung der polnischen Eliten durch das Dritte Reich, als zwischen Mai und August 1940 im besetzten Generalgouvernement 3.500 herausragende Vertreter der polnischen Gesellschaft erschossen wurden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Bitte vielleicht Ihre Fragen jetzt an Professor Ruchniewicz. Herr, bitte sehr.
Professor, soweit ich weiß, war ja der polnischen Exilregierung die Wahrheit bekannt. Also die wussten, dass das die kommunistische Sowjetunion war. Und die Exilregierung hat wohl auch bei Churchill interveniert und trotzdem wurden dann 1945, also bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, also Angehörige der Reichsregierung in Deutschland verurteilt aufgrund der sowjetischen Dokumente, die ja Deutschland die Schuld gegeben haben. Also deutsche Regierungsmitglieder wurden exekutiert. Warum haben die Alliierten da nicht interveniert, wenn das nicht den historischen Fakten entsprach? Und dass Churchill auch bekannt war. Also stimmt das auch, dass das Churchill bekannt war? Oder auch der amerikanischen Regierung?
Der Fall war bekannt, aber ich möchte nicht jetzt vorgreifen, was meine Kollegen und Kolleginnen später sagen. Das war eine Machtfrage. Ich glaube, so muss man das auch in diesen Kategorien sehen. Polen spielte schon seit dem Tod Sikorski keine Rolle mehr. Das heißt, man hat sich mit Polen nicht mehr arrangiert. Das heißt, wichtiger war die Sowjetunion. Und jetzt die Sowjetunion in der Tat jetzt auf eigener Seite zu halten. Das heißt, weil auch die Alliierten jetzt konkrete Pläne, jetzt, was jetzt der Kampf im Westen betrifft, gehabt haben. Also das heißt, sie wollten diese Fragen, diese schwierigen Fragen, einfach nicht ansprechen. Die wollten Stalin nicht reißen, wie das so oft jetzt in der Literatur auch heißt, haben einfach diese Frage übergangen. Der Fall Katyn ist auch in den Nürnberger Prozessen angesprochen worden. Das heißt, es wurde sogar gemeldet, aber ist zurückgezogen aufgrund jetzt des Protestes der sowjetischen Seite und wurde nicht mehr behandelt. Deswegen in den 50er Jahren hat man jetzt diese Kommission jetzt in Amerika einberufen. Von der Dokumentation habe ich hier kurz erzählt, die dann mehr oder weniger diesen Fall noch einmal jetzt unter die Lupe genommen hat, aber ohne Folgen praktisch. Das heißt, jetzt hatte keine großen Folgen dann auch jetzt für weitere Beschäftigung. Man könnte sogar auch die These, glaube ich, auch vertreten, dass in die 70er Jahre hinein jeder Versuch, diese Frage, Katyn-Frage zu internationalisieren, zumindest im Westen Europas, praktisch jetzt mit keinem Erfolg jetzt enden konnte. Also man wollte sich praktisch mit dieser Frage überhaupt nicht beschäftigen.
Ja, bitte, bis nach hier.
Stefan Tröbst, Universität Leipzig. Christoph, du hast den Begriff der Kooperation gebraucht zwischen der sowjetischen Seite und der deutschen Seite bei der Besatzung Polens. Das ist ja ein Thema, was immer noch umstritten ist, da wir einfach zu wenig darüber wissen. Was man weiß, ist das, was man mit dem Begriff der Kommunikation belegen würde, also Informationsaustausch zwischen beiden Besatzungsmächten bis hin zum Austausch von ständigen Vertretern des NKWD im Generalgouvernement und möglicherweise der Gestapo auf der sowjetischen Seite, regelmäßige oder anlassbezogene Treffen von führenden Offizieren beider Geheimdienste, möglicherweise auch militärischer Stellen, was da genau besprochen wurde, möglicherweise sogar beschlossen wurde, ist auch weitgehend im Dunkeln. Naheliegend wäre natürlich zu vermuten, dass man da Informationen ausgetauscht hat über Personen, die jeweils die eine Seite gesucht hat, in ihrem Besatzungsgebiet nicht finden konnte und vermutet hat, dass die sich in dem Besatzungsgebiet der anderen Seite aufgehalten haben und man den Wunsch geäußert hat, man möge die doch aufspüren und der anderen Seite übergeben. Das ist der derzeitige Kenntnisstand. Insgesamt vielleicht die Botschaft, dass das ein Bereich ist, in dem es mutmaßlich noch sehr viel zu erforschen gibt.
Darf ich eben auch, also jetzt Herrn Professor Sewura eben bitte seine Frage zu stellen, möchte ich Sie einfach ermutigen, also niemand braucht einen Professorentitel zu haben, um sich zu melden, um Fragen zu stellen. Deshalb sind Sie da hier und Professoren sind dazu natürlich da, bestimmte Fragen zu erweitern, Aspekte zu erweitern, aber Sie sind auch ganz herzlich eingeladen, Ihre eigenen Fragen zu stellen.
Bitte sehr, Ihre Frage.
Ja, Herr Brunjewitsch, was raten Sie vor dem Hintergrund dessen, dass wir 2017 in Berlin und Brandenburg einen neuen Rahmenplan in Geschichte haben werden, wie die Stoffeinheit
so jetzt Stand der Diskussion, Deutsche und Polen, wie diese Stoffeinheit zum Beispiel am Beispiel von Katyn ihren Niederschlag finden sollte.
Das wird wahrscheinlich meine Kollegin Stefanie Sloch auch genauer erläutern, jetzt wie der heutige Stand der Debatte ist und wie sich diese Debatte in den heutigen Schulbüchern wiedergibt. Vielleicht ein kleiner Satz dazu. Vor wenigen Monaten wurde ein neues Schulbuch freigeschaltet, das heißt das erste elektronische Schulbuch für die deutschen Schulen. Und ich habe mir genauer die Teile angeschaut, die den Zweiten Weltkrieg betreffen. Und es war zumindest, da kann mich meine Kollegin auch korrigieren, es war auch in diesem Schulbuch die Rede über den Hitler-Stalin-Pakt, über die Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes, auch über die Aggression der Sowjetunion auf Polen. Aber dann endete praktisch jetzt die Geschichtsnarration. Das heißt, der Schüler konnte über die Folgen von diesen Kriegen praktisch nichts erfahren. Das heißt, was mit den Polen erfahren ist. Also ich konnte zum Beispiel in diesem Schulbuch keine Informationen finden, dass es sowas wie Katyn gegeben hat. Das heißt, diese Zeit zwischen 1939 und 1941 wird in diesem Schulbuch, aber auch in den anderen Schulbüchern sehr stiefmütterlich behandelt. Das heißt, man macht ganz schnell einen Sprung nach Westen, zu dem Westfeldzug, und dann macht man jetzt einen Sprung zurück in die Sowjetunion, 1941, und man versucht nicht zu reflektieren, ja, was eigentlich dazwischen passiert ist. Also weswegen auf einmal die Sowjetunion zum Verbündeten der Westalliierten wird. Also ich denke, ich möchte keine Ratschläge geben, sondern ich möchte Sie sensibilisieren. Das heißt, also wenn Sie A sagen, bitte sagen Sie auch B. Das heißt, dass Sie versuchen, auch eine bestimmte, sagen wir mal so, Kontinuität herzustellen. Und ich denke, das ist von großer Bedeutung. Das heißt, dass ich habe den Autoren vorgeschlagen, ich habe einen Text auch kurz geschrieben, wie ich mir das vorstelle. Es ging um 2-3 Sätze, die man erweitern, wo man jetzt diese Narration erweitern kann, damit man einen Zusammenhang auch herstellen kann. Und ob der Lehrer Interesse hat, diese Frage aufzunehmen, nachzubohren, da haben wir gerade gehört, es gibt genug Literatur inzwischen, wo man das ganz gut nachschlagen kann, wenn selbstverständlich der Lehrer Interesse hat, das zu tun. Aber sensibilisieren auf jeden Fall.
Also meine Damen und Herren, jetzt sind wir gerade an dem Zeitpunkt angelangt, wo wir jetzt zu einem anderen Referenten gleich hier aufs Podium bitten, beziehungsweise hier zum Pult. Also ich möchte Sie einfach darauf hinweisen, Sie haben alle wahrscheinlich die Programme, die gedruckten Programme. Schauen Sie sich immer wieder eben die Zeitabfolge hier ab, und wenn Sie merken, da gibt es einen Zeitrahmen, können Sie sich auch mehr, also auch dazu äußern, nicht nur Fragen stellen. Jetzt sind wir gerade an der Grenze, wo wir Herrn Professor Ruchniewicz danken. Und jetzt gleich, so vielen Dank. Und jetzt Herrn Dr. Lohse bitten. Dr. Lohse bitten, hier sein Referat zu halten. Herr Dr. Lohse ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Forschung am Institut für Zeitgeschichte Berlin-München. Seine Forschungsschwerpunkte sind Geschichte der NS-Judenverfolgung, insbesondere in Ostmitteleuropa, und Geschichte Polens im 19. und 20. Jahrhundert. Dr. Ingo Lohse ist Buchautor und Autor sowie Herausgeber zahlreicher wissenschaftlicher Abhandlungen. Die Schwerpunkte seiner Publikationen liegen unter anderem im Themenbereich Judenverfolgung und Enteignung während der Naziherrschaft, aber auch im geschichtskulturellen Bereich der neueren polnisch-deutschen Geschichte. Also das sind so, unsere Referenten sind auf vielen Gebieten tätig, also das betrifft eben auch Professor Claudia Weber, aber auch Herrn Professor Sibura und auch Professor Ruchniewicz, die auch Bücher herausgegeben haben oder auch Beiträge auch geschrieben haben, die auch in diesen Bereichen eigentlich Hierarchien bzw. was darstellen, also auch die Kulturgeschichte Europas vor dem Hintergrund der tragischen Herrschaft. Bitte sehr, Herr Dr. Lohse.
Ja, danke schön, Herr Stach, für die freundliche Einleitung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich den Veranstaltern dieser heutigen und morgigen Tagung sehr herzlich für die freundliche Einladung hierher danken. Im Anschluss an die Ausführungen von Krzysztof Ruchniewicz möchte ich im Folgenden drei Aspekte zusammenbringen, die auf den ersten Blick nur bedingt etwas miteinander zu tun haben, aber dennoch, wie ich meine oder hoffe, zum Gesamtbild des Tagungsthemas beitragen werden. Und dabei handelt es sich einerseits um die deutsch-polnischen Beziehungen vor 1939, anschließend in aller Kürze, und das ist angesichts der Bedeutung des Themas ein nicht sehr sympathisches Vorgehen, in das ich hier gezwungen werde, um die Ausgestaltung der deutschen Besatzungspolitik nach dem Angriff auf Polen am 1. September 1939 und dann, und dies wird am ausführlichsten sein, um die propagandistische Darstellung der Morde von Katyn durch die Deutschen im Jahre 1943. Als Polen nach 1918, nach über 120 Jahren wieder auf der europäischen Landkarte erschien, gab es vor allem im Deutschen Reich nicht wenige Stimmen, die dem neuen östlichen Nachbarn, an denen im Versailler Vertrag noch Gebiete hatten, abgetreten werden müssen, keine große Zukunft verhießen. Der polnische Saisonstaat, wie es damals hieß, werde nicht lange überleben. Ironischerweise war es ausgerechnet Adolf Hitler, der nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 dann die deutschen Beziehungen zu Polen vermeintlich zu verbessern schien, als er mit Marschall Józef Piłsudski im Januar 1934 einen zunächst auf 10 Jahre befristeten Nichtangriffspakt abschloss. Und wie wir wissen, hat dieser Nichtangriffspakt diese 10 Jahre nicht überstanden. Dass in den folgenden Jahren nun neben einer ökonomischen Abhängigkeit das gegenseitige Misstrauen blieb, hing nicht zuletzt mit Hitlers Antislawismus, den er sehr ausführlich in Mein Kampf dargestellt hatte, zusammen, sondern auch mit dem ebenfalls dort skizzierten Plan eines Lebensraumes im Osten. Insofern sieht es für die deutsche Polenpolitik der 30er Jahre sehr nach einer Art, wenn Sie so wollen, Kompromiss zwischen Revisionspolitik und einem Auskommen mit Polen zum Zwecke der Wiederaufrüstung der Wehrmacht aus. Dass Hitler territoriale Expansionsplanungen verfolgte, war mit der Remilitarisierung des Rheinlandes, dem Anschluss Österreichs, dem Münchner Abkommen und schließlich der Zerschlagung der Resttschechei mehr als deutlich. Und doch kam es von polnischer Seite zu einer Art, ich bin beinahe versucht zu sagen, freundlichem Gewährenlassen, ja mehr noch zu einer Beteiligung durch die Annexion des Teschener Gebietes infolge des Münchner Abkommens im Herbst 1938. Also gewissermaßen, jetzt etwas bösartig formuliert, doch zu einer Kumpanei auf Kosten der Tschechoslowakischen Republik. Allerdings wollte Polen dem Vorschlag einer Integration in eine Großraumwirtschaft unter deutscher Hegemonie, das heißt letztlich den Status eines Satellitenstaates, nicht akzeptieren. Und die Frage bleibt offen, wann genau Hitler die Entscheidung für eine militärische Lösung auch in Bezug auf Polen traf. Dies wird meistens auf das Frühjahr 1939 datiert, zumindest gibt es seitdem sehr deutliche und unmissverständliche Hinweise darauf, dass ein militärisches Vorgehen in Polen geplant wurde. Diese Entscheidung könnte faktisch aber früher, möglicherweise sogar deutlich früher getroffen worden sein. Die Besatzungspolitik, die die Nationalsozialisten nach dem Angriff auf Polen am 1. September 1939, und ich würde an dieser Stelle immer auch für den Begriff des Angriffes plädieren, weil mir Überfall auf Polen, das ist so ein, gewissermaßen schon eine Art Phraseologismus, der sich herausgebildet hat, mir persönlich immer ein wenig zu verniedlichend, zu euphemistisch vorkommt. Also die Besatzungspolitik, die die Nationalsozialisten nach dem Angriff auf Polen und der nachfolgenden Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion 3 Wochen später, also wie heute, also genau am 17. September, dann in den zentral- und westpolnischen Gebieten für die folgenden 5 Jahre errichteten, ging in seiner Grausamkeit über alles Bekannte in der neuzeitlichen Kriegsführung bzw. Zivilverwaltung besetzter Gebiete hinaus. Während die westlichen Gebiete dem Reich einverleibt und zur vollständigen Germanisierung vorgesehen wurden, sollte das sogenannte Generalgouvernement lediglich als Rekrutierungsbasis für Arbeiter und als Abschubgebiet unerwünschter Bevölkerungsgruppen aus dem Reich fungieren. Im Generalgouvernement solle, so Hitler selbst, nicht nur ein, das sind Zitate, ein niedriger Lebensstandard bleiben, vielmehr müssten alle Ansätze einer Konsolidierung der Verhältnisse in Polen beseitigt werden und, erneut Zitat, die polnische Wirtschaft müsse zur Blüte kommen. Insgesamt würden die Methoden, erneut Hitler, mit unseren sonstigen Prinzipien unvereinbar sein. Und schließlich müsse die Führung des Gebietes es uns ermöglichen, auch das Reichsgebiet von Juden und Polen zu reinigen. Immer noch Zitat, Polen werden die Sklaven des großdeutschen Weltreiches werden. Zitat Ende. Der Wehrmacht unterstehende Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes, aber eben auch reguläre Wehrmachtseinheiten, ermordeten im Herbst 1939 tausende Angehörige der polnischen Führungsschicht und verübten bereits auch erste Massaker an Polen und sogenannten reichs- und deutschfeindlichen Elementen, wie es in den Unterlagen heißt. Auf diesen Umstand hatte Krzysztof Ruchniewicz ja bereits hingewiesen. Im Generalgouvernement befand sich allerdings auch dann der Schwerpunkt der in Ostmitteleuropa insgesamt über 1000 von den Nationalsozialisten errichteten Ghettos für Juden, und das Generalgouvernement wurde schließlich seit dem Frühjahr 1942 mit mehreren Vernichtungslagern zum Zentrum der Ermordung der europäischen, zunächst der polnischen und dann der europäischen Juden im Rahmen der sogenannten Aktion Reinhard. Die knapp bemessene Zeit erlaubt es nun leider nicht, dies noch weiter auszuführen, aber Sie können sich leicht vorstellen, dass alleine diese Thematik seit Jahrzehnten Stoff für Konferenzen und Bücher en masse bietet und auch mit Blick auf die vielen weißen Flecken, die die Geschichtswissenschaft nach wie vor konstatieren muss, sich darin in Zukunft auch wenig ändern wird, zumindest in nächster Zukunft. Aber die mörderische Besatzungspolitik im Generalgouvernement führt uns direkt zum Frühjahr 1943 und zum eigentlichen Thema dieser Konferenz. Zu einer Art Wandel der brutalen Besatzungspolitik kam es nämlich bezeichnenderweise nicht mit der Entdeckung der Verbrechen von Katyn, sondern bereits etwas früher, im Februar 1943, mit der Niederlage der 6. Armee in Stalingrad. Es dämmerte nun immer mehr Deutschen, dass es nicht mehr um Expansion, das heißt um Gewinnung von Lebensraum im Osten ging, sondern im Gegenteil um die Abwehr der Roten Armee, beziehungsweise in der Sprache der Propaganda um den Endkampf Europas gegen den Bolschewismus. Reichspropagandaminister Josef Goebbels hatte Mitte Februar 1943 ein Rundschreiben herausgegeben, in dem er eine neue Einstellung des Reiches für die Behandlung der außerhalb Deutschlands lebenden europäischen Völker, einschließlich der Ostvölker, verkündet hatte. Zwar gab sich Generalgouverneur Hans Frank in Krakau optimistisch, man sehe im Reich endlich ein, Zitat Frank, dass sich ein System der Gewalt auf die Dauer nicht halten könne. Zitat Ende, ein Terrorsystem wohlgemerkt, deren erster Vertreter Frank in Polen höchstpersönlich war. Franks Entourage, die sogenannte Regierung des Generalgouvernements, jedoch blieb skeptisch und nicht ohne Grund, denn eine solche Wende komme ohnehin zu spät, wie es in den Beratungen der sogenannten Regierung seinerzeit hieß. Den Polen sei der Begriff eines vereinten Europas gegen die Sowjetunion ohnehin nicht verständlich zu machen, und im Übrigen wittere die polnische Bevölkerung nach der bitteren deutschen Niederlage von Stalingrad die Morgenluft eines raschen Kriegsendes. In diese Situation fiel nun das Auffinden der Massengräber mit über 4000 erschossenen polnischen Offizieren, die im Herbst 1939 in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten und im April 1940 vom NKWD auf Stalins direkten Befehl hin erschossen worden waren. Die Morde bedeuteten einen äußerst schweren Schlag, insbesondere für die polnische Bevölkerung, und nötigten jeden Polen zu Überlegungen, die mittelbar oder unmittelbar auf die Frage hinausliefen, ob das Leben unter deutscher Besatzung dem unter sowjetischer vorzuziehen sei oder umgekehrt. Katyn war unmittelbar nach der herben Niederlage in Stalingrad gewissermaßen eine Sternstunde für Propagandaminister Goebbels. Im Reich musste es das Ziel nun der Propaganda sein, eine anhaltend hohe Akzeptanz für die Maßnahmen des totalen Krieges zu erzielen und in den besetzten Ländern dagegen eine Akzeptanz des deutschen Besatzungsregimes angesichts der vermeintlichen Bedrohung einer jüdisch-bolschewistischen Vorherrschaft in Europa. Vor diesem Hintergrund gab es in der nachfolgenden Berichterstattung über Katyn stets einen engen Zusammenhang zwischen der Verantwortung der Sowjetunion und beispielloser antisemitischer Hetze. Dabei waren es vor allem Goebbels, Hermann Göring und Hitler selbst, die sich nach wie vor eine große Wirkung einer anhaltenden antisemitischen Hetze versprachen. Zwar in erster Linie nach innen, das heißt innerhalb des Deutschen Reiches, aber durchaus auch hinsichtlich der Wahrnehmung Deutschlands in den neutralen Staaten. Das herausragende Beispiel dieser Propaganda war zweifellos Goebbels Rede im Berliner Sportpalast am 18. Februar 1943, gewesen gewissermaßen auch in der Selbstwahrnehmung von Goebbels selbst ein Höhepunkt seiner Propagandatätigkeit. Und viele von Ihnen werden zumindest Ausschnitte, möglicherweise auch auf Tonband, weil es dafür einen kompletten Mitschnitt gibt, bereits gehört oder gelesen haben. Angesichts der intensiven Propaganda und unzähligen Pressemitteilungen und Radioberichten, mit denen die Nationalsozialisten für Katyn nun ein internationales und nationales Interesse zu wecken versuchten, standen viele Polen zunächst zweifelnd vor der Frage nach der Verlässlichkeit des deutschen Informationsmonopols. Je nach politischer Couleur, der jemand vor 1939 angehangen haben mochte, war das Misstrauen in die Nachricht unterschiedlich stark ausgeprägt. Dennoch schien die Rechnung zunächst aufzugehen, wie Goebbels in seinem Tagebuch festhielt, ich zitiere, besonders im Generalgouvernement ist man sehr beeindruckt. Es werden von dort Berichte nach Berlin gegeben, die die tiefste Erschütterung der polnischen Öffentlichkeit über die Nachrichten von Katyn wiedergeben. Auch der Eindruck im übrigen Europa ist außerordentlich groß. Zitat Ende. Einen Tag später notierte Goebbels erneut, ich zitiere, der Führer gibt eine Anweisung heraus, in stärkstem Umfange jetzt die Judenfrage wieder in den Vordergrund unserer Propaganda zu stellen. Ein guter Anlass, die Judenfrage wieder in größtem Umfange aufzurollen, ist der Fall von Katyn. Der Eindruck tritt am stärksten im Generalgouvernement in Erscheinung und auch der Führer ist damit sehr zufrieden. Zitat Ende. Goebbels triumphierte, als nun auch die polnische Exilregierung in London ihrerseits das Internationale Rote Kreuz um Teilnahme an einer internationalen Untersuchungskommission bat, was in der Folge dann auch zu einem Abbruch der Beziehungen zwischen der Exilregierung und der Sowjetunion führte, die eine Kommission aus sehr naheliegenden Gründen strikt ablehnte. Dennoch, auf polnischer Seite musste die deutsche Propaganda auch deshalb starkes Misstrauen erregen, weil die aufgedeckten Verbrechen des NKWD zu einem Vergleich mit den nationalsozialistischen Verbrechen geradezu einluden. Jedoch bestehe für die Deutschen, so zitierte ein Stimmungsbericht des Sicherheitsdienstes der SS, eine polnische Informantin im Wartegau im April 1943, Zitat, kein so großer Grund zur Entrüstung, da in den deutschen KZ-Lagern doch das Gleiche geschehe. Sie, das heißt die Informantin, habe in ihrer Verwandtschaft einige, die unschuldig in derartige Lager gekommen seien und seitdem spurlos verschwunden sind. Ebenso wisse man nicht, wie viele tausend Polen in deutschen KZ-Lagern gestorben sind, Zitat Ende. Das nationalsozialistische Regime mit Goebbels an der Spitze steuerte diesem wenig überraschenden Misstrauen gegen, und zwar mit einer Reihe von Maßnahmen, die in der Tat in den folgenden Wochen die meisten Zweifler verstummen ließen, ohne dass damit der Vergleich sowjetischer mit deutschen Morden hätte unterbunden werden können. Eine zentrale Bedeutung maßen die Deutschen einer Reihe öffentlicher Veranstaltungen bei denen polnische Augenzeugen der Exhumierungen von ihren Eindrücken berichteten. Den Grad des Misstrauens gegenüber den Deutschen illustriert dagegen die Weigerung zahlreicher polnischer Arbeiter in den eingegliederten Westgebieten, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, weil sie nach einschlägigen Erfahrungen befürchteten, es handle sich ohnehin nur um eine Falle der Arbeitsämter, um sie anschließend zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportieren zu können. Zwar nahmen die Polen die deutsche Propaganda immer auch als Stimmenfang beziehungsweise Ablenkungsmanöver war, aber dennoch wurde die Anwesenheit einer polnischen Kommission in Katyn sehr positiv aufgenommen. Auf der Grundlage verschiedener SD-Berichte hofften die deutschen Behörden im besetzten Polen nun sogar auf die Möglichkeit, den Grad der Entrüstung auf polnischer Seite in eine Bereitschaft ummünzen zu können, im Rahmen der Wehrmacht eine polnische Freiwilligenarmee zum Kampfe gegen die Sowjetunion aufzustellen.
Diese Bereitschaft schien noch eine Verstärkung zu erfahren, als Anfang Juli 1943, das heißt also nur 3 Monate später, in Winnica Massengräber ermordeter Ukrainer aus der Zeit des stalinistischen Terrors der späten 30er Jahre aufgefunden wurden, die die Deutschen ebenfalls durch eine Ärztekommission untersuchen und propagandistisch ausschlachten ließen. Im Reich selbst dagegen verstand man Katyn als ein, wie es hieß, Geschenk des Himmels. Um unsere Auffassungen, so ein Stimmungsbericht über Bolschewismus und Judentum, wirkungsvoll zu belegen. Zumeist wird daran die Hoffnung geknüpft, dass es uns, immer noch Zitat, mit diesem Material diesmal gelingen könnte, das neutrale und feindliche Ausland weitgehend in unserem Sinne zu beeinflussen, Zitat Ende. Gemessen nun an den ideologischen Verrenkungen, die es nach 1945 jahrzehntelang in den Ostblockstaaten einschließlich der DDR über die sowjetische Täterschaft gab, wurde die Glaubwürdigkeit der Meldungen 1943 zwar nicht per se nicht angezweifelt, nicht zuletzt die von Goebbels zusammengestellte Gerichtsärztekommission, nachdem das Internationale Rote Kreuz dann eine Untersuchung abgelehnt hatte, verschaffte der Frage nach dem Todesdatum der Opfer und damit auch nach den Tätern eine entsprechende Glaubwürdigkeit. Allerdings trat zumindest in den Reichsgebieten schon nach wenigen Tagen so etwas wie eine Übersättigung mit Nachrichten ein. Und es mehrten sich die Stimmen, die forderten, ob man nicht die Katyn-Propaganda bei den nur örtlich wirkenden Blättern abbremsen könne, denn diese hätten ihren Zweck längst erfüllt. Zitat Ende. Besonders genau registrierten die geheimen Informanten des Sicherheitsdienstes der SS auch die Reaktionen der hunderttausenden polnischen Zwangsarbeiter im Deutschen Reich. Einerseits kam es über die Morde von Katyn in der Folge zu Konflikten und sogar gewalttätigen Ausschreitungen zwischen polnischen und sowjetischen Zwangsarbeitern. Andererseits wurde erfreut bemerkt, dass die, erneut Zitat aus einem Stimmungsbericht, Arbeitswilligkeit und das Benehmen der polnischen Arbeiter seit Katyn sich beachtlich gebessert hätten, Zitat Ende. Letztlich jedoch dürfte sich der Propagandawehr zugunsten der deutschen Besatzer auch im Generalgouvernement bzw. allgemein im besetzten Polen und unter den polnischen Zwangsarbeitern à la longue in Grenzen gehalten haben. Einerseits wurde die Täterschaft der Sowjetunion durchaus geglaubt, andererseits war über die deutschen Verbrechen im Osten mehr als genug bekannt, um die Ambivalenz der Propaganda deutlich wahrzunehmen. Eine antisowjetische Haltung vieler Polen war mithin nicht identisch mit Sympathie für die deutschen Besatzer. Eine polnische Freiwilligenarmee innerhalb der Wehrmacht letztlich schwer vorstellbar, und so sind denn auch keine Pläne überliefert, die Polen in den Abwehrkampf im Osten in irgendeiner Weise einzubinden, auch wenn es ab 1943 insbesondere in der deutschen Verwaltung des Generalgouvernements an Denkschriften über eine möglicherweise zu verändernde Besatzungspolitik nicht mangelte. Wenn ich nicht wüsste, so der Kommentar eines Deutschen in einem Stimmungsbericht, Zitat, dass im Daseinskampf unseres Volkes jedes Mittel recht ist, wäre mir diese Heuchelei mit dem Mitgefühl für die ermordeten polnischen Offiziere unerträglich, Zitat Ende. Und im Generalgouvernement, wo zu diesem Zeitpunkt bereits eine rasch wachsende Widerstandsbewegung aktiv war, wusste man besser als anderswo, dass Deutschland, erneut aus einem Stimmungsbericht, gar keinen Grund habe, die Bolschewisten so anzuprangern, denn im Generalgouvernement gäbe es genug Wälder, in denen zu Tausenden Polen und Juden von den Deutschen ermordet liegen würden, Zitat Ende. Zufällig passte diese Formulierung zu einem der vielen drastischen Aussprüche, die Generalgouverneur Hans Frank, der sich im Frühjahr 1943 noch über eine angeblich etwas humanere Besatzungspolitik von Berlin aus meinte, freuen zu müssen oder freuen zu dürfen, bereits im Frühjahr 1940 über das deutsche Vorgehen im besetzten Polen gemacht hatte, wohlgemerkt ein Vorgehen auf seinen Befehl hin. Ich zitiere Frank: In Prag waren zum Beispiel große rote Plakate angeschlagen, auf denen zu lesen war, dass heute 7 Tschechen erschossen worden sind. Da sagte ich mir, wenn ich für je 7 erschossene Polen ein Plakat aufhängen lassen wollte, dann würden die Wälder Polens nicht ausreichen, das Papier herzustellen für solche Plakate. Zitat Ende. Der propagandistische Wert der Meldungen versiegte in den folgenden Wochen und Monaten recht rasch. Insgesamt exhumierten die Deutschen knapp über 4000 Leichen, von denen etwa drei Viertel identifiziert werden konnten, bevor die Grabungen dann bereits im Juni 1943 wieder eingestellt wurden. Die deutschen Presseberichte übertrieben in zahlreichen Fällen die Meldungen, erfanden Details und rechneten auch die Opferzahlen hoch. Allerdings muss dabei zugleich hinzugefügt werden, dass die Deutschen auch nur die Massengräber in Katyn aufgefunden hatten und von daher die sehr viel schlimmeren Ausmaße, nämlich die Ermordung von 15.000 bzw. 25.000, je nachdem, welche Lager bzw. Gefangenengruppen man hier hinzurechnen müsste, in der westlichen Sowjetunion nicht ahnten. Erinnern Sie sich eben an die Karte, die von den vielen Standorten der Gefangenenlager und Erschießungsorte gezeigt worden ist. Auch wenn Katyn also dazu beitrug, die Nachrichten von dem Aufstand der Juden im Warschauer Ghetto im April 1943 zumindest im Reich weitgehend zu unterdrücken bzw. zu übertönen, zugleich durch die Ineinsetzung von Bolschewismus und Judentum gewissermaßen die eigenen Verbrechen zu rechtfertigen, so zeigten die Morde den Nationalsozialisten jedoch noch etwas anderes. Die Aufdeckung auch der eigenen Massenverbrechen an Juden, Kranken und ganz allgemein an der Zivilbevölkerung, insbesondere im besetzten Polen und der Sowjetunion, war nur eine Frage der Zeit, sobald die zahllosen Massengräber bei einem Rückzug der Front in die Hand des Gegners geraten sollten. Zwar hatte die Sicherheitspolizei mit dem ersten Rückschlag der Wehrmacht von Moskau Ende 1941 erste Überlegungen angestellt, etwaige Spuren der zahllosen Mordstätten in Ost-, Mittel- und Osteuropa zu beseitigen, zumal die Ortsbevölkerung über die Lage der Massengräber in der Regel gut informiert war und vereinzelt gar ein regelrechter Massengrabtourismus existierte, beziehungsweise Einheimische versuchten, Wertsachen unter den Leichen auszugraben. Katyn und die fast zeitgleiche Exhumierung von Massengräbern durch sowjetische Ermittlungskommissionen im Kaukasus, diesmal wohlgemerkt von deutschen Einsatzgruppen begangen, beschleunigten nun im Laufe des Jahres 1943 ganz massiv die Spurenverwischung, die im Reichssicherheitshauptamt als Aktion 1005 nach dem Aktenzeichen dieser Spurenbeseitigung bezeichnet wurde, aber eben bis Kriegsende nicht mehr abgeschlossen werden konnte. Ich komme damit zum Schluss meiner Ausführungen und möchte drei Kernpunkte der Thematik noch einmal kurz herausstellen. Erstens, gelang es dem nationalsozialistischen Regime nur kurzfristig, wenn überhaupt, die Morde von Katyn zugunsten des Deutschen Reiches zu instrumentalisieren, denn die Massenverbrechen an den Juden, vor allem in Ostmitteleuropa und der Sowjetunion, aber eben auch allgemein an der Zivilbevölkerung in den besetzten Staaten, waren auf Seiten der Alliierten bereits zu detailliert bekannt. Ebenso auch die deutsche Außenpolitik der 30er Jahre in all ihren Verwerfungen, darauf war ich ja eingangs eingegangen, als dass dies einen wirklichen Umschwung in der Wahrnehmung Deutschlands oder eine ernsthafte Schwächung der Anti-Hitler-Koalition hätte herbeiführen können. Umgekehrt war der Eindruck im Reich selbst ähnlich kurzfristig, denn die Kriegsereignisse des Jahres 1943, Stalingrad, der Afrika-Feldzug, die Luftangriffe insgesamt, die Evakuierung vieler Zehntausender Menschen aus Berlin, also die gewissermaßen Verschickung aufs Land insbesondere und ironischerweise in besetzte polnische Gebiete, insbesondere in den Reichsgau-Warteland, waren von ungleich größerer Bedeutung. Wobei man allerdings auch hinzufügen muss, dass die deutsche Heimatfront noch zwei weitere Jahre den Krieg mittrug bzw. aushielt. Zweitens lag in der sowjetisch-nationalsozialistischen Konfrontation, die sich um die Entdeckung der Morde entspann, eine besondere Tragik, als die polnischen Offiziere und anderen Gruppen, Polizisten etc. pp. Nach Kriegsende neben Kranken, Roma und Sinti, Homosexuellen, Wehrdienstverweigerern und anderen zu den Opfergruppen gehörten, die jahrzehntelang auf ihre Rehabilitierung und dazu gehört auch die Wahrheit über ihre Ermordung warten mussten. Und drittens und damit in einem engen Zusammenhang zwang die sowjetische Suprematie in Ostmitteleuropa einer Reihe von Staaten ebenfalls über Jahrzehnte hinweg ein fast schon pathologisches Beharren auf einer Geschichtslüge auf, mit der nicht wenige, besonders auch Historiker und Politiker, zugleich auch ihre intellektuelle Integrität zu Grabe trugen. Die Heuchelei, als was viele auch im Deutschen Reich 1943 selbst, die deutsche Katyn-Propaganda mit Recht empfunden hatten und empfanden, setzte sich auf diese Weise nach 1945 mit umgekehrten Vorzeichen fort und trug sicherlich auch das ihre dazu bei, dass die Thematik außerhalb Polens bis auf den heutigen Tag vergleichsweise wenig bekannt ist. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.
Jetzt sind, hoffe ich, Sie dran mit Ihren Fragen. Vielleicht bitte jetzt auch mal erstmal von Ausführungen abzusehen, sondern eher Fragen stellen, zumal wir eben Herrn Lohse hier haben. Natürlich gibt es noch die Gelegenheit in den Pausen, aber jetzt haben wir etwas mehr Zeit, weil Herr Lohse, Dr. Lohse jetzt gerade das so in 30 Minuten geschafft hat. Also bitte jetzt Ihre Fragen. Bitte sehr.
Herr Dr. Lohse, Nur zu Ihrem Einstieg. Also die Frage, die solche Frage, also damals ja Polen dieses Jahr, angeblich ja tschechische Ländchen ja besetzt hat, und es heißt auch heutzutage, das war die Beihilfe ja, was weiß ich ja, zur hitlerischen Zerschlagung von der Tschechoslowakei. Die Sache ist halt die, das war politisch dumm, was der damalige polnische Staat damals gemacht hat. Also politisch war das ja jetzt dumm. Aber historisch gesehen war das ja, Saolje, war das ein Gebiet, das ja im Grunde genommen ja zu 90% von Polen bewohnt war. Und das war ein Gebiet, das im Jahre 1920, also zur Zeit des bolschewistischen Krieges, also zwischen ja Polen und den Bolschewiken, die damals ja vor Warschau standen, das war die Zeit, die Tschechen damals genutzt haben oder ausgenutzt haben, dieses Ländchen an sich zu reichen. Also das vergisst man in diesen ja diesbezüglichen Debatten. Dass das erstmal vom polnischen Staat im Jahre 1920 ja abgerissen wurde. Das ist ja halt, ja, darauf wollte ich halt hinweisen.
Ja, bitte, ihr.
Ja, Sie haben mit Ihrem Hinweis natürlich insofern recht, als man sich streiten kann, ob man es tatsächlich als Beihilfe für die nachfolgende Geschichte bezeichnen möchte oder zumindest doch etwas diplomatischer formuliert als eine Art Teilhabe. Ja. Ungeachtet der Bevölkerungsstatistiken bleibt dabei das Problem, dass hier gewissermaßen Gebiete und ihre Bevölkerung in der zweiten Hälfte der 30er Jahre zu einer Verfügungsmasse werden. Und das ist ein, wenn Sie so wollen, Erosionsprozess, der bereits früher losliegt. Wenn Sie so wollen, können Sie im Januar 1935 halt mit der Einvernahme des Saarlandes, allerdings nach einer Volksabstimmung zugunsten des Deutschen Reiches, beginnen. Und diese gegenseitigen Ansprüche waren zu diesem Zeitpunkt natürlich ein äußerst heikles Phänomen, weil das genau gewissermaßen Argumentationslinien sind, die sich dann auch auf Seiten der deutschen, sowjetischen und anderen Besatzungspolitiken ganz allgemein auch bis heute sozusagen bei kriegerischen Konflikten wiederfinden lassen. Das ist die Schwierigkeit an der Sache, weshalb man sozusagen das eine schlecht tun und das andere gleichzeitig lassen kann. Denken Sie nur an die...
Es wäre fair zu sagen, dass das damals die Tschechen im Jahre 20 an sich gerissen haben.
Richtig. Damit haben Sie auch durchaus recht. Die Frage bleibt sozusagen, wenn wir jetzt mit Bevölkerungszusammensetzung angeht, wie gehen wir dann beispielsweise mit um ein klassisches Gegenargument von deutscher Seite anzuführen, dann mit der freien Stadt Danzig etc. pp. Also ich befürchte nur, dass wir uns auf eine Argumentation bzw. auf argumentative Schwierigkeiten einlassen, die wir in der Rückschau Jahrzehnte später, glaube ich, nicht riskieren sollten und auch nicht nötig haben. sondern es reicht in der Tat ein Verweis darauf, das ist vollkommen klar. Ich meine auch, was den polnisch-sowjetischen Krieg 1920 angeht, auch da wäre natürlich immer noch die Frage, wie sieht es aus sozusagen mit territorialen Ansprüchen, die lange Zeit später darauf dann Bezug nehmen.
Ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt gleich die zweite Frage erteilen, dann sind Sie dran und dann eben noch der Mann hinten. Also ich habe fast Angst zu sagen, die nächste Frage stellt wieder mal ein Professor, Herr Olschowski, bitte sehr.
Ja, schönen Dank. Muss man etwas drücken? Ist es eigentlich schon. Herr Lohse, ich hatte zunächst die Befürchtung, dass die zuvor hier geäußerte, von Herrn Kollegen Ruchniewicz geäußerte, auf die deutschen Historiker bezogene Vorsicht oder Zurückhaltung bei der Behandlung der ersten Phase des Weltkriegs, nämlich der Jahre 39-41, dass da etwas abgefärbt sei, nämlich bei Ihrem Stichwort auf Katyn bezogen von der sowjetischen Verantwortung. Sie haben also nicht Verbrechen gesagt, sondern Verantwortung. Und daraufhin kam dann allerdings die deutsche propagandistische Ausbeutung dieses Faktums. Ich nehme zurück, meine Befürchtung hat sich nicht bestätigt. Sie haben ja schön ausgeglichen das dargestellt. Meine Frage oder Bemerkung ist, was wäre denn aus dem Gedenken an Katyn geworden, wenn die Nazis daraus nicht die große Kiste gemacht hätten? Wäre es nicht möglich, dass es Stalin und seine Nachfolger so gründlich vertuscht, verdrängt und auf die Vergessenheit gedrängt hätte, ob die Welt nach 1945 noch einmal drauf gekommen wäre, ist eine Frage. Ziemlich offen. Sie musste dazu Stellung nehmen, weil die Nazis sie sozusagen provoziert haben mit der eigenen Lüge.
Ja, Herr Olschowski, Historiker sind ganz schlechte Propheten. Und tun gut daran, dieser Versuchung zu widerstehen. Insofern ist Ihre Frage natürlich nicht wirklich valide zu beantworten. Ganz allgemein würde ich zumindest halt mit Blick auf die von mir ja auch erwähnten Versuche der Nationalsozialisten, Verbrechen zu kaschieren und Spuren zu verwischen, davon ausgehen, dass es sehr wohl trotz allem hätte passieren können, dass es auch nicht zuletzt mit Blick auf die erwähnten 400 Überlebenden und die ersten Publikationen, auch in Buchform, gibt es ja bereits vor 1945, ich denke an eine italienische Publikation 1944, dass es also sehr wohl so etwas wie ein Wissen gegeben hatte, das sich ganz ohne Zweifel natürlich auf sehr viel weniger Details, inklusive halt der Opfer an den Erschießungsorten hätte stützen können, als das halt durch die Auffindung der Wehrmacht tatsächlich passiert ist. Im Übrigen müsste man allerdings auch dazu sagen, dass es erste Hinweise auf deutscher Seite bereits im Herbst 1941 gegeben hat. Das heißt also, man hat den propagandistischen Wert dieses Fundes, dieser Mordstätte in Katyn lange Zeit unterschätzt und es ist eher einer Art Zufall geschuldet, dass gewissermaßen das seitens der Wehrmacht oder Einzelner dort vor Smolensk dann an das Reichspropagandaministerium herangetragen wurde, sodass das dann von Goebbels aufgegriffen und entsprechend dann auch in die Propaganda eingeflossen ist. Aber Sie haben völlig recht. Sicherlich haben wir es mit ganz vielen Verbrechen zu tun, von denen wir heute nichts wissen, die nichtsdestotrotz stattgefunden haben. Aber das bleibt oder das ist und bleibt das Dilemma der Historikerinnen und Historiker, dass sie sich nur auf das berufen können, empirisch halt das, was sie an Quellen und Überresten halt vor sich haben. Und alles andere ist gewissermaßen Hypothese. Andererseits, um jetzt auf die Reaktion der Sowjetunion im April 1943 kurz zu sprechen zu kommen, jubilierte Goebbels in seinem Tagebuch zumindest darüber, dass sich die Sowjetunion überhaupt zu einer Reaktion hatte hinreißen lassen. Er selbst beschreibt das sehr ausführlich, dass er an sowjetischer Stelle das einfach mit tödlichem Schweigen, um vielleicht im Bild zu bleiben, übergangen wäre. Und in dem Maße, in dem die Sowjetunion gewissermaßen eine zunächst einmal auch ausgesprochen plumpe Gegenpropaganda startet, die auch wenig glaubhaft ist und auch in ihrer geringen Glaubwürdigkeit auffällig ist, inklusive halt auch der Widersprüchlichkeiten, was die Datierung halt der Taten angeht, kommt das ins Rollen mit all den nachfolgenden Konflikten halt namentlich zwischen der Sowjetunion und dann auch der polnischen Exilregierung, das dann halt bis zum Herbst 1943, das heißt bis zur Konferenz von Teheran halt auf Seiten der Westalliierten, insbesondere auf Seiten Großbritanniens halt dann doch eine Entscheidung zugunsten der Anti-Hitler-Koalition, das heißt zugunsten eines Festhaltens an der Sowjetunion, an der Ostfront, kommt und zu Ungunsten, das heißt auf Kosten nicht nur der polnischen Exilregierung, sondern eben auch der sozusagen östlichen Territorien, die vor 1939 zu Polen gehört haben, steht bereits auf einem anderen Blatt. Ob diese gewissermaßen Geschichte möglicherweise anders verlaufen wäre, sei dahingestellt, aber wie Krzysztof Ruchniewicz es ja eingangs festgestellt hat, der Grenzverlauf ist ziemlich genau so, wie er halt 1939 bereits bei der Interessensabstimmung halt vorgelegen hat, und es würde mich weiterhin hypothetisch sehr gewundert haben oder sehr wundern, wenn ungeachtet halt der Morde von Katyn halt an dieser Strategie oder an diesen Planungen etwas verändert worden wäre von sowjetischer Seite.
Ja, bevor Sie jetzt Ihre Frage stellen können, noch vielleicht eine Anmerkung, und zwar in Bezug auf die Anmerkung von Professor Olschowski. Ich stimme Ihnen eher zu, weil eben diese Bekanntmachung durch die Wehrmacht der polnischen Exilregierung eben die Argumente gab, denn wäre das verzögert damals, ja, das wäre sozusagen ohne Anklang geblieben, und solange eben General Sikorski und die polnische Exilregierung noch Beziehungen hatten, beziehungsweise Kontakte hatten mit Moskau, konnte man das irgendwie auch in diesem Sinne auch auswerten und auch verwerten zugunsten der Wahrheit. Also in dem Sinne wäre es schon eine wichtige Sache, auch wenn es ein bisschen so ambivalent jetzt vorkommt. Bitte jetzt Ihre Frage.
Dass die Nazis und Goebbels Katyn propagandistisch auswerten, ausschlachten würden, war klar. Kann man sagen, dass dahinter ein strategischer Plan stand? Lässt sich das feststellen? Ging es vor allem darum, die eigene Bevölkerung, Sie erwähnten Stalingrad und die Sportpalasträder, die eigene Bevölkerung gegen die bolschewistische Bestie aufzuhetzen? Oder ging es auch darum, wäre ein illusionärer Plan wohl, einen Keil zu treiben zwischen die Alliierten? Lässt sich da irgendwas feststellen?
Die Tagebücher von Joseph Goebbels sind eine schwierige und problematische Quelle. Aus dem einfachen Grunde, weil allgemein bekannt ist, dass Goebbels sie auch bereits unter dem Gedanken verfasst und niedergeschrieben hat, dass sie später einmal publiziert werden könnten. Das heißt also, man muss schon mit einem gesunden Misstrauen, was die eine oder andere bzw. viele Formulierungen angeht, an diese Quelle herangehen. Das ist vollkommen klar. Wenn ich dennoch recht ausführlich daraus zitiert habe, dann aus dem Grunde, um zu zeigen, dass es hier seitens der Propagandamaschinerie auf Seiten der Deutschen im Frühjahr 1943 einen ganz erheblichen Handlungsbedarf gibt. Wenn Sie nämlich parallel halt diese von mir ja ebenfalls genannten und auch sehr reichhaltig überlieferten Stimmungsberichte des Sicherheitsdienstes, also wenn Sie so wollen, des Geheimdienstes der SS lesen, so häufen sich, und zwar bereits vor der wirklichen Niederlage bei Stalingrad halt, Faktoren wie Kriegsermüdung und erst recht dann nach der Niederlage natürlich kommen erste Formen des Defätismus und auch ganz offen geäußerte Kritik an Hitler und der Kriegsführung auf. Das heißt also, hier gab es einen Handlungsbedarf, der auch sicherlich in aller Vorsicht halt, mit der man an diese Quelle herangehen sollte, halt richtig erkannt wurde. Und deshalb ist Katyn ja für diese Zeit ein absoluter Glücksfall. Zwar ein kurzlebiger, aber nichtsdestotrotz ein Glücksfall, um unmittelbar halt nach dieser Niederlage gewissermaßen auf den totalen Krieg einzustimmen. Also ich hatte die Berliner Sportpalastrede vom 18. Februar nicht umsonst angeführt, weil es hier ja insbesondere halt darum geht, um diese berühmte Frage, das kennen Sie alle halt, wollt ihr den totalen Krieg? Und das ist in vielerlei Hinsicht ja doch dann auch ein Programm, was in ökonomischer, in sozialer, in Hinsicht auch auf Versorgungsfragen und so weiter und so fort dann auch in Angriff genommen wird, fast buchstäblich. Und vor dem Hintergrund hat es halt schon dieses Geschenk eines Ablenkungsmanövers gegeben. Hinzu kommt freilich auch, und zwar nicht nur auf Seiten der deutschen Bevölkerung, als vielmehr natürlich auch auf Seiten der assoziierten, das heißt verbündeten Staaten, denken Sie an die Slowakei, Rumänien und Bulgarien und einige andere, die Angst vor einem sowjetischen Europa zu schüren. Es gibt sicherlich zwei Ereignisse, die in diesem Zusammenhang zusammen erwähnt bzw. möglicherweise sogar zusammen gedacht werden können. Das eine ist in der Tat Katyn und auch die, darauf bin ich ja gar nicht eingegangen, auch sehr massive bildliche Darstellung. Es gibt also eine sehr, sehr reiche auch Fotoveröffentlichung in dieser Zeit in den Zeitungen. Und der zweite Fall wäre Nemmersdorf, dieses Massaker in Ostpreußen 1944. Und beide tragen in ihrer jeweiligen Zeit, das will ich jetzt nicht vergleichen oder zusammenbringen, in ihrer jeweiligen Zeit, aber doch in nicht unerheblichem Maße dazu bei, gewissermaßen so etwas wie ein Durchhaltevermögen zu initiieren, und zwar sowohl an der Front, also innerhalb der Wehrmacht, als auch an der sogenannten Heimatfront, das würde passieren, wenn die Rote Armee hier oder noch weiter gen Westen einmarschiert, passieren. Und in dem Zusammenhang hat Katyn schon auch gerade für diese Zeit eine ganz zentrale Bedeutung, unmittelbar halt nach Stalingrad.
Aber es wäre wichtig, darauf hinzuweisen, Herr Dr. Lohse, dass damals ja, sagen wir mal, in der ersten Phase der Katyn-Propaganda, diese Katyn-Propaganda aufs Ausland beschränkt werden sollte. Nicht das auf das innere Reich. Das kam später dazu.
Ja, Sie haben recht mit dem Hinweis, dass es zunächst einmal in der Tat eine Direktive Goebbels an die Presse geht, das im Inland halt nicht zu thematisieren, ja. Aber diese Anweisung hält einige wenige Tage. Das ist aber eine Frage von wenigen Tagen, als es sich einerseits rumspricht und andererseits dann man doch entdeckt, dass das halt für die Stimmung innerhalb der deutschen Bevölkerung dann genauso möglicherweise sogar wirksamer sein könnte. Also das ist in der Tat eine sehr, sehr kurze Phase, die so kurz ausfällt, dass ich sie hier nicht extra thematisiert habe.
Jetzt habe ich eine Frage an Frau Dr. Zloch. Wollen Sie Ihre Frage ein bisschen später stellen oder weil jetzt sozusagen die Pause anbricht und wir haben noch 15 Minuten Zeit, jetzt so ein bisschen so frische Luft einzuatmen, einen Kaffee zu nehmen. Darf ich Sie darum bitten, dass Sie die verlegen? Danke. Okay, bitte sehr. Jetzt haben wir Kaffeepause.